Es geht um eine individuelle Strategie. Wie komme ich sozusagen, ich nenne es ja Change-Chaos, wie komme ich, weil es am Anfang häufig, so habe ich das auch erlebt, häufig viel Unklarheit erstmal gibt und das Ende selten sofort klar und absehbar ist. Und da geht es letztlich darum, eine individuelle Strategie für die Lesenden, für die Beteiligten, für die Betroffenen zu entwickeln, wie sie durch diese Phasen durchkommen.
Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel, unserem Podcast für Transformation und Change. Und wie könnte es denn besser sich zutragen, dass wir Jörg Leupold heute hier haben, der ein Buch über das ganze Thema Change geschrieben hat, beziehungsweise Change Chaos, da kommen wir gleich dazu. Hallo Jörg.
Hallo Oliver. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Don't panic, sage ich, rufe ich dir nur zu. Ja, ja. Don't panic.
Das ist mein Schlachtruf oder mein Motto eher gesagt.
Genau, also heißt auch dein Buch, ehrlich gesagt, Don't Panic, Panic in Klammern geschrieben, dein Reiseführer durch das Change-Chaos.
Genau.
Bevor wir uns auf die Reise machen, zu erkunden, wieso du so ein Buch geschrieben hast, wie immer hier bei uns im Podcast, erzähl doch vielleicht ein bisschen mal, wie deine Reise bis hierhin war, welche Reiseführer du bislang genutzt hast, wo das alles angefangen hat und wann du gemerkt hast, an welchem Punkt in deinem Leben du gemerkt hast, dass es gleich mal Zeit ist, so ein Buch zu schreiben.
Ja, also ich glaube, die Reise oder ich habe schon verschiedenste Reiseführer genutzt und die Reise geht schon sehr lange, die ich tätige, aber um das so präzise und auch kurz zu fassen, fing die Reise letztlich 2019 an, als ich angefangen habe, in einem Unternehmen in Festanstellung zu arbeiten. Ich habe vorher freiberuflich gearbeitet. Dort habe ich als Change Manager gearbeitet und in dem Unternehmen ist es so gewesen, dass das war so, im Sommer habe ich angefangen und Richtung Januar sollte oder wurde dann nach einem anderen Zusammenarbeitsmodell gearbeitet, ein agiles Arbeitsmodell. Und in der Zeit, in der ich da auch neu angefangen habe, ist mir das immer wieder so begegnet, was macht eigentlich diese Transformation in dem Unternehmen mit den Mitarbeitenden? Und da habe ich mir so die Frage gestellt, was bräuchten die denn eigentlich, um gut damit umgehen zu können? Und so ist so ein bisschen auch die Idee zu dem Buch entstanden. Für mich war das so fast wie so eine Art mathematische Gleichung. Es entsteht so Chaos, es entsteht so Unsicherheit durch diese Umstrukturierung und Reorganisation. Und was bräuchten so die Menschen? Dann war so ein Schlagwort, was so bei mir kam, mit dem Begriff Resilienz. Und dann hatte ich relativ schnell auch so eine Art Inhaltsverzeichnis so vor dem inneren Auge und mir war so klar, auf dem Buchmarkt gibt es da noch nichts dazu und so ist so die Idee quasi entstanden zu dem Ganzen. Und ich selbst habe dort als Change Manager angefangen zu arbeiten, habe auch verschiedene Backgrounds als systemischer Organisationsentwickler, als systemischer Coach. So, da ist so viel von meinem Erfahrungshorizont einfach so, sag ich mal, zusammengekommen.
Ja, vielleicht können wir mal, aber fangen wir mal vielleicht ein bisschen weiter vorne an. Das bist ja schon recht nah an der Buchidee. Aber wie wird man denn, sag ich ja, Change-Berater oder Change-Coach? Also was hast du denn in deinem ersten Leben gemacht?
Also, ich habe irgendwann mal studiert. Da habe ich Theater und Filmwissenschaft, Psychologie und Philosophie studiert. Und ich habe dann mal im Kunstbereich gearbeitet. Ich habe dann mit interaktiver Medienkunst gearbeitet. Das fand ich interessant, weil der User sozusagen dort oder der Nutzer, der Leser, der Rezipient auf einem anderen Level war als in der anderen Kunst, so wie ich das damals verstanden habe. Und dann kam so Social Media auf. Das fand ich auch spannend, weil da quasi die User, die Nutzer, die Mitmachenden sozusagen auch auf einem anderen Level war. Damals haben wir von der Demokratisierung der Kommunikation auch gesprochen. Wussten natürlich nicht, dass das ein bisschen jetzt in Sachen endet, die wir jetzt tagtäglich vor unseren Augen sehen, Shitstorms etc. Und dann habe ich eine Zeit lang in dem Feld gearbeitet und ich habe dann freiberuflich angefangen zu arbeiten und habe mir so die Frage gestellt, wo soll es denn eigentlich so für mich hingehen? Und da war so klar, irgendwie möchte ich mich noch weiter ausbilden. Und dann war so systemische Organisationsentwicklung einfach ein großes Thema für mich. Und dann habe ich damit gestartet und auch gemerkt, dass das sehr viel mit mir, sage ich mal, persönlich zu tun hat oder stark biografische Spuren auch hat, denn mein Vater ist Sozialpädagoge, Supervisor, Soziotherapeut und der hatte halt ein Bücherregal, ja, wo ich ganz viel von der Literatur, die ich dann in der Ausbildung lesen konnte, ja schon vorrätig hatte und ich als kleiner Junge, sehr neugierig natürlich in diesem Bücherregal immer die Bücher durchgeblättert habe. So war eins meiner Lieblingsbücher Transaktionsanalyse, Du bist okay, ich bin okay, was ich damals eher so als Witz genommen habe und mit meinem Vater ja Witzchen darüber gemacht habe, weil dachte ich mir als Kind, was ist das so? Bis ich dann so in der Ausbildung zum systemischen Organisationsentwickler gemerkt habe, nee, das ist so ein sehr festes Konzept und auch ein sehr festes Wertesetting, was so bei mir sich damit auch verankert hat. Und da habe ich einfach viel von dem, mit dem wir uns da beschäftigt haben, wiedergefunden. Und so ist dann sozusagen das zweite Leben vielleicht der vielen Leben, die ich hatte, in Richtung Change Manager quasi entstanden. Und aus diesem Interesse und aus diesem Interessensgebiet auch das Interesse, sich mit mehreren anderen Themen zu beschäftigen. Ich habe dann ja, wie gesagt, eine Ausbildung zum systemischen Coach noch gemacht. Ich habe noch eine Ausbildung zum Hypno-Coach gemacht, weil mich das immer interessiert hat, mit inneren Bildern zu arbeiten, weil ich auch so sehr fasziniert war von diesem ja Verständnis, was ist Trance, wie können wir in Trance auch ans Unbewusste kommen, an unsere eigene Kreativität. Ich habe auch noch eine Ausbildung zum Lego Series Play Facilitator gemacht, wo du ja auch viel mit so einer Art inneren Bildlichkeit oder Gestaltungskraft arbeitest. Und das waren alles Themen, die mich einfach sehr, sehr interessiert und sehr, sehr fasziniert haben. Und das war so ein Fundament, was sich so entwickelt hat. Und dann dachte ich irgendwann, ich möchte gerne mal an so einem großen Change-Projekt arbeiten und so hat es sich dann ergeben, dass ich bei der Unternehmung, von der ich gerade gesprochen habe, angefangen habe als Change-Manager, wo so ein Oberthema auch war, so ein bisschen auch ja die Mobilität zu revolutionieren, zu transformieren. Das waren so übergeordnete Felder und da braucht es einfach eine entsprechende Begleitung und dafür wurde ich dann engagiert. So war der Weg dahin.
Was sind drei kurzen Bücher aus dem Bücherregal deines Vaters, die du empfehlen kannst?
Du bist okay, ich bin okay. Ich war sehr fasziniert von Karl Marx. Das waren aber so gesammelte Bände, deswegen kann ich da kein einzelnes erwähnen. Von Alfred Adler. Der hat ja, glaube ich, so die Individualpsychologie mitentwickelt zu Zeiten von Freud, Jung. Das war so ein Dreiergespann. Das waren auch so gesammelte Werke. Deswegen fällt es mir schwer, da auch jetzt so ein einzelnes Werk herauszunehmen. Das habe ich irgendwie sehr, sehr interessiert mir damals angeschaut mit dem spärlichen Wissen, was ich so als Achtjähriger oder dann mal als Zwölfjähriger oder als 14-Jähriger hatte. Stand ja Gott sei Dank immer da, das Bücherregal, so dass ich da immer wieder reinschauen konnte. Und zum Studium sind dann auch viele Bücher mit zu meinem Studienort nach Berlin gewandert.
Ich bin ja auch großer Adlerianer, Adlerfreund. Ich glaube, das Coolste, was man da heute, wenn man da einsteigen will, ist ja, glaube ich, dieses du bist genug, dieses und du musst nicht von allen gemocht werden. Das sind zwei Japaner, die das sozusagen alles zusammengefasst haben und das kann ich nur empfehlen. Ja, sehr spannend. Freue mich ja immer. Ich finde immer gut, wenn Leute Bücher empfehlen. Ja. Dann kann man nämlich immer so ein bisschen auch seinen eigenen Horizont hier da erweitern.
Auf jeden Fall.
Ja. Wie gesagt, du hast in großen, ja, schon konzernartigen Strukturen gearbeitet, Transformation gemacht. Du bist dann selbstständig geworden, hast dann aber auch dann da auch andere. Willst du mal so ein bisschen erzählen, was für Projekte du sonst so gearbeitet hast?
Ja, das sind also auch sehr verschiedene Projekte. Ich habe einerseits an einem großen Transformationsprojekt gearbeitet, Stichwort Transformation der Mobilität. Da ging es im ersten Punkt im Grunde darum, eine neue Unternehmung aufzubauen und aus vielen anderen Unternehmungen ja Kollegen mit dort rüberzunehmen. Das war ein Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Nach einem Jahr habe ich dann realisiert, dass das ein Projekt ist, in das ich dann auch integriert werde oder wurde zu dem Zeitpunkt, als wir anfingen, dafür die Strategien zu entwickeln, noch gar nicht so klar gewesen ist. Das stand manchmal im Raum, aber wir haben es vielleicht selber auch gar nicht so geglaubt, dass wir auch Teil davon sein könnten. Ich habe dann auch als interner Coach gearbeitet, hatte ich ja erwähnt. Da ging es dann um die Transformation, diese agile Transformation. Da habe ich dann Teams begleitet, nach diesem neuen Zusammenarbeitsmodell zu arbeiten. Habe geholfen, ja, so eine Art Teamcard aufzusetzen. Habe geholfen, den, ja, das Team, sage ich mal, zu entwickeln, Regeln aufzustellen, zu gucken, wie funktioniert gutes Miteinander, wie funktioniert auch gute Kommunikation und wenn es da Herausforderungen gab, vielleicht auch ja Themen zu glätten, Themen zu helfen, zu befrieden. Das waren einerseits so Themen und dann bin ich ja in diese neue Unternehmung gewechselt und da habe ich dann als agiler Coach gearbeitet und da war ich quasi in so einer Art Transformationshub, habe andere Teams darin unterstützt, ihre Projekte oder ihre Themen sozusagen mit ihren Kunden bei uns in der Unternehmung ja an den Start zu bringen. Supervisorisch, teilweise auch als Coach für Führungskräfte. Das waren so Themen, mit denen ich mich da beschäftigt habe. Und dazu habe ich dann auch noch eine Art kleines eigenes Projekt gehabt, denn ich habe mal auf einer kleinen internen Konferenz Imaginationsreisen angeboten. Ich hatte ja erwähnt, dass ich als eine Ausbildung als Hypnocoach habe und da war so die Überlegung, hier findet gerade eine Transformation statt, hier ist viel Unruhe, das überlastet, überfordert vielleicht auch einige Kollegen und ich biete mal eine Session an, mentale Ressourcen aktivieren. Und das war außerordentlich erfolgreich. Das war so ein Barcamp, wo ich das angeboten habe. Da kam so, ich dachte, da kommen 10 Kollegen. 70 kamen dann. Wir mussten auch noch den Raum wechseln und das war dann schon irgendwie, da war ich überrascht davon, dass das so gut angekommen ist. Das habe ich dann noch ein bisschen später gemacht auf so einer größeren internen Konferenz. Da waren dann 600 Kollegen im Zoopalast hier in Berlin. Und dann kam Corona und dann habe ich das Ganze immer mittwochs angeboten, 8:30 bis 8:55, um ja so ein ja etwas anzubieten, wo man so ein bisschen innere Entspannung findet in diesen herausfordernden Zeiten mit Corona, mit Kunden, die weggebrochen sind, etc. etc. Und das habe ich dann über knapp 2 Jahre geführt und da ist auch eine Art Community draus entstanden, die dann auch stetig gewachsen ist. So zum Ende hin hatten wir Sessions mit konstant 40 bis 60 Leuten sozusagen. Das ist so ein Themenkosmos, mit dem ich mich da beschäftigt habe. Und freiberuflich habe ich gerade so einen Schwerpunkt, einerseits auf Teamentwicklung und andererseits biete ich aber auch quasi frei diese Imaginationsreisen an zu Zukunftsthemen. Wie kann eine gute, bessere Zukunft aussehen? Genau, das sind so Themen, mit denen ich mich gerade so auch aktuell beschäftige, neben dem Schreiben des Buches sozusagen.
Und das hast du jetzt fertig?
Das habe ich jetzt ja fertig, so, genau.
Da hast du ganz jetzt wieder. Du hast gerade schon in deiner Einleitung selber gesagt, dass du hast geguckt und dich auch so ein bisschen selber gewundert, dass es quasi gibt eine Tonne an Literatur für Führungskräfte, ja, aber eigentlich gibt's nichts für die Betroffenen, wenn man so will.
Genau.
Und deswegen ist dein Hitchhiker's Guide Through Change Chaos quasi entstanden.
Genau.
So ein bisschen deine ganz ursprünglichen Wurzeln, ne, die aus deinem Studium kannst du natürlich dann jetzt auch nicht komplett verneinen. Da kommen wir auch gleich noch zu. So ein paar Sachen tatsächlich auch ins Buch, haben es auch ins Buch geschafft. Erzähl mal ein bisschen, wie du das Buch aufgebaut hast. Also ich kann es dir mal kurz hier reinhalten, hier Don't Panic, ja. So. Das ist ein wirklich sehr schlichtes, sehr cooles Cover, erschien im Fahlen Verlag.
Genau.
Heißt das Wahlen oder Fahlen? Ich weiß gar nicht.
Also ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht so genau. Ich sage immer Fahlen Verlag mit V.
Ja, ja, mit Vogel V, Fahlen Verlag. Genau. Das war im Vorgespräch gesagt, die machen immer so coole Cover.
Genau.
Ja.
Also als ich so auch die Idee zum Buch hatte, da hatte ich natürlich auch überlegt, was für ein Verlag wäre ein guter Verlag dafür. Und ohne, dass ich mir eine Liste gemacht habe, dachte ich immer, also ich dachte so an Karl Auer, dann dachte ich aber, ja, die sind sehr, sehr, sehr stark wissenschaftlich auch orientiert. Da war ich so, war für mich auch fraglich, ach, ob ich da so reinkommen konnte. Und beim Fahlen Verlag dachte ich immer, ja, ich finde das auch so schön, dass die sehr offen und frei mit der Covergestaltung umgehen. Die haben da jetzt keine explizite CI, sondern sind ja einfach sehr, sehr offen. Genau. Das war auch unter anderem ein Punkt, der für mich für den Fahlen Verlag gesprochen hat und natürlich auch die entsprechende Themenauswahl, weil es sehr viel zum Thema Change, agiles Arbeiten, aber auch Coaching etc. gab. Und da dachte ich, das könnte vielleicht eine gute Heimat sein, bevor das überhaupt alles stattgefunden hat.
Ja. Ja. Cool. Aber dann lass uns jetzt mal eintauchen hier in deinen Reiseführer. Erzähl mal so ein bisschen, ich finde das ja schon ganz spannend. Du sagst, es ist speziell für Menschen, die im Transformationsprozess quasi betroffen sind, die mitmachen müssen. Ja? So, wie findet sich das im Buch im Prinzip wieder? Wie ist die Struktur? Fang da mal ein bisschen an zu erzählen, wie das Buch aufgebaut ist.
Also das Buch habe ich einerseits nach einem bestimmten Modell aufgebaut, der Heldenreise. Das ist einerseits eine Art Story-Framework, was in häufig Hollywood-Filmen oder in anderen Geschichten sozusagen verwendet wird, was aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung verwendet wird. Und da war für mich ausschlaggebend, dass ich das Gefühl hatte, dass über die Heldenreise der Prozess oder verschiedene Phasen, wie so eine Veränderung stattfinden kann, sehr gut abgebildet werden. Ganz prägnanter Punkt ist halt in der Heldenreise, dass du einen Held hast, der oder eine Heldin, die erstmal in ihrer gewohnten Welt situiert sind und dann kommt sozusagen so ein Ruf von außen. Wer den Film Star Wars 4 kennt, der erinnert sich vielleicht an Luke Skywalker, der wird von älteren Herren angesprochen. Die Welt braucht ihn sozusagen, er muss helfen und er sagt dann auch erstmal, nee, er hat da gar keine Zeit für, weil er familiär verpflichtet ist. Das ist sozusagen so ein Ruf der Veränderung. Und der Ruf der Veränderung, den fand ich so ganz maßgeblich in so einem Change- oder Transformationsprozess, ist der so totalitär. Das heißt, wenn ich in einem Unternehmen arbeite und es beschließt, wir verändern uns, wir arbeiten nach einem anderen Zusammenarbeitsmodell beispielsweise oder wir machen hier eine Reorganisation, wie die Abteilungen ganz anders aufgestellt werden, dann bin ich als Mitarbeitende erstmal ganz hart damit konfrontiert und ich komme da gar nicht raus. Das heißt, das wird für mich entschieden. Und damit bin ich sozusagen dem in einer gewissen Weise ausgeliefert. Und im Anschluss bietet dann die Heldenreise verschiedene Phasen und Stationen an, die in so einem Prozess, bis man für sich auf den Weg kommt und diese Herausforderung sozusagen annimmt, wo das ganz gut abgebildet wird. Also nach dem Ruf der Veränderung findet auch erstmal die Weigerung statt. Das hat ja auch viel mit, sag ich mal, ja, es wurde über meinen Kopf hinweg entschieden, mit Wut zu tun, mit vielleicht auch Trauer zu tun, dass eine gewohnte Welt, wie sie bestanden hat oder in Zukunft dann nicht mehr bestehen wird, verlassen werden muss. Und das hat viel auch mit existenziellen Ängsten, die dann auch unter anderem aufkommen können oder vielleicht auch Traumata aufkommen können. Und da fand ich, dass die Heldenreise diesen Prozess einfach sehr gut abgebildet hat. Deswegen hatte ich mich entschlossen, diesem Prozess sozusagen zu folgen. Und das ist für mich mehr eine Landkarte. Das heißt jetzt nicht, dass dieser Prozess eins zu eins bei jeder Person so quasi stattfindet, aber dass es einfach eine Orientierung für diesen Veränderungsprozess gibt und bietet.
Ja, sehr spannend. Also wenn man sich das mal, du hast es vor dem Buch ja direkt, glaube ich, auf der zweiten oder dritten Seite schon komplett mal abgebildet. Es ist tatsächlich ein wirklich oft bemühte Struktur für erfolgreiche Filme, wenn man ein bisschen mal drauf achtet, dann sieht man ja das sehr spannend.
Also quasi auch so ein Klassiker, dass der Held in vielen Thrillern oder so irgendwie auch in eine Art Krise gerät. Und um diese Krise geht es quasi auch bei dieser Veränderung, die mit dem Betroffenen dann gemacht wird, bis sie dann einen eigenen Weg finden, da mit umzugehen und vielleicht auch noch besser herauszukommen.
Am Ende finden sie aber irgendwie alle wieder zurück, ne?
Genau. Gestärkt finden sie sozusagen zurück mit neuen Kräften, mit neuen Kompetenzen, mit neuen Superheldenkräften. Genau.
Also, los geht's. Unsere Helden, Heldinnen ziehen los. Wissen am Anfang noch gar nichts von ihrem Glück. Wie hast du das weiter im Buch dann tatsächlich gemacht? Das Buch ist, sag ich mal, sehr, wenn man so durchguckt, es hat immer viele so auch, sag ich mal, Teile, wo Leerstellen sind, wo man noch selber was einsetzen muss. Das ist schon so gedacht, dass es eher so ein Arbeitsbuch ist, oder? Kann ich das so sagen?
Genau. Also meine Vorstellung war da schon einerseits, dass es einen fachlichen Anteil hat, andererseits, dass es aber auch einen Anteil hat, wo es ums Reflektieren geht. Und die Idee ist halt, dass ich ein Handbuch, eine Handreichung, so nenne ich das für mich immer, ein Guide, den Beteiligten oder Betroffenen an die Hand gebe, wo sie die Möglichkeit haben, erstmal ihre Situation so ein bisschen selbst zu verorten, zu situieren. Dazu gibt es verschiedene Reflexionsübungen, deswegen ja auch diese kleinen Felder, wo man Notizen machen kann oder wo man extra Heft sich mit dazu nimmt, um sich Notizen zu machen. Und dazu gibt es dann so, so kleine Exkurse, wo ich erläutere, wie bestimmte Dynamiken innerhalb eines Change oder von einem Change-Prozess in einem Unternehmen funktionieren. Als eine Art, ja, Wissensnugget, damit ein Verständnis auch entsteht. Nicht nur Reflexion, sondern auch ein Verständnis von dem, was da im Unternehmen passiert.
Ist das Einsatzwunsch also von dir oder eure Idee ist auch schon zu sagen, okay, es gibt irgendwo in der Organisation eine Transformation und eigentlich jeder kriegt eigentlich so seine eigene Heldenreise, einen Guide quasi, den er sich selber auch zu sich customizen kann. Für sich selber dann auch. Ne? Es gibt nichts Zentrales, sondern es ist eine sehr individuelle Geschichte dann.
Es geht um eine individuelle Strategie. Wie komme ich sozusagen, ich nenne es ja Change-Chaos, weil es am Anfang häufig, so habe ich das auch erlebt, häufig viel Unklarheit erstmal gibt und das Ende selten sofort klar und absehbar ist. Und da geht es letztlich darum, eine individuelle Strategie für die Lesenden, für die Beteiligten, für die Betroffenen zu entwickeln, wie sie durch diese Phasen durchkommen. Und natürlich eine Strategie, die auch immer wieder überprüft wird. Das ist klar, weil ja immer wieder was Neues, neue Erkenntnisse, neue Veränderungen hinzukommen. Aber das ist so der Ansatz dabei, eine rein individuelle Strategie zu entwickeln. Nichts Übergeordnetes sozusagen.
Das Buch ist auch von den Kapiteln her an dieser Heldenreise sozusagen angeschlossen. Gibt auch immer einen in diesen Filmen oder in den Geschichten auch immer, gibt immer so einen Mentor, den man trifft, ne?
Genau.
Quasi den Obi-Wan, den wir
ja. Also,
das finde ich mal ganz spannend, weil das ist ja sowas, wo ich sage, da, also du schreibst ja auch also dass Mentoren eine gewisse Bedeutung haben, ja. Also ja. Durchaus wahrscheinlich ist ja deine Rolle oftmals so, aber gleichzeitig auch schreibst du auch vom inneren Mentor. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen, das finde ich ganz spannend, vielleicht da mal ein bisschen mal Detail drauf eingehen.
Also in dem Kapitel zum Mentor ist da quasi auch zweigeteilt. Einerseits geht es ja um die externen Mentoren, so ein bisschen auch mit dem Aufruf, guck mal in deinem Umfeld, wer könnte dich unterstützen? Das muss jetzt gar nicht so eine heilige oder so eine wissende Figur sein wie der Obi-Wan, sondern es geht ja einfach darum, nach Unterstützern zu gucken. Und bei einem inneren Mentor geht es so ein bisschen auch um das Thema innere Arbeit. Das fußt so, es gibt ja verschiedene Modelle, sage ich mal, ich komme so auch stark aus dem hypnosystemischen Bereich, die Ego-State-Therapy oder beispielsweise das innere Team, was ja sehr populär ist. Da geht es letztlich darum, mit dem inneren Team, sage ich mal, zu arbeiten und den inneren Mentor, sage ich mal, zu treffen. Und dazu gibt es eine Übung, die eher auch so meditativ angelegt ist oder die man auch ein bisschen stärker kognitiv sozusagen auch ausformulieren kann, wo es drum geht, Mensch, gab es vielleicht mal in deinem Leben eine Person, die ja sehr wichtig für dich war, vielleicht ein Lehrer, wenn ich jetzt gerade so dabei bin, das auch so zu formulieren, fällt mir beispielsweise ein Basketballlehrer ein oder ein Basketballtrainer, der auch mein Englischlehrer war, der sehr, sehr wichtig war so. Und bei so einer Übung geht's dann, was würde er dir vielleicht raten, wie du da durchkommst durch diese Phase? Und das kann dann der Lehrer sein, das können aber auch gänzlich andere Figuren sein. Wenn man da ein bisschen meditativer reingeht, könnte man beispielsweise auch sich den Obi-Wan vorstellen und da vielleicht einen Rat oder einen Hinweis bekommen. Das ist so die Idee bei dem ganzen Modell und bei der Herangehensweise.
Mhm. Spannend. Das ist ja auch wieder, ne, gerade da hier, ne, also innere Team, Schulz von Thun, das sind ja immer so Sachen,
genau.
Da webst du ja schon viel von deiner Ausbildung auch mit rein. Ne? Irgendwie die, also ich finde ja. Das nochmal spannend, vielleicht gibt es da noch so ein, zwei Stellen, wo du sagst, okay, da ist so, also ich finde es auch, wie gesagt, also ich schön finde, dass du ja sozusagen aus deiner ursprünglichen Passion ja auch wahrscheinlich für Film und Geschichten erzählst, sonst hättest du das ja nicht studiert und dann, wie dich dein Leben weiterentwickelt hat, diese Sachen jetzt so zusammenbringst. Gibt es da noch ein paar plakative Stellen, wo du das nochmal vielleicht, wo man das nochmal so sieht?
Ein paar plakative Stellen, das ist natürlich eine gute Frage. Na, es gibt ja so verschiedene Passagen, wo es auch um so etwas wie Zukunftsarbeit geht, wo ich ja beispielsweise einen Brief an mein zukünftiges Ich schreibe oder wo ich aus der Perspektive meines Zukunfts-Ich einen Brief an mich schreibe.
Ja.
Das hat natürlich auch mit innerer Arbeit zu tun. Das würde ich sagen, sind sozusagen noch so Stellen, wo das sehr, sehr prägnant ist und Letztlich auch der Anteil, wo es ja viel um schriftliche Arbeit geht, also um Journaling, das halte ich für auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, der einfach auch so ein bisschen mit dem, wo ich herkomme, sehr stark verknüpft ist.
Ja. Du hast noch eine Sache, finde ich auch, das ist auch spannend, wo du sagst, also diese Heldenreise ist ja sozusagen wie so eine Landkarte. Ich finde aber auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen, finde das auch spannend. Eine andere Landkarte in Anführungsstrichen oder ein Modell, was du nutzt, ist ja diese Change-Kurve, die ja so dich auch stark genau. an die Trauerkurve angelegt. Also vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, weil ich habe festgestellt, so wenn ich mit Teams gearbeitet habe, es hat immer total geholfen auf so Landkarten. Und diese Landkarten helfen immer total, dass sich sozusagen Menschen auf dieser Landkarte selber verorten können. Also gar nicht mal so, dass nur, dass die sagen, okay, hey, ja klar, das muss ich jetzt so und so machen, sondern wenn man die fragt, wo stehst du gerade, dann können die mit dem Finger irgendwo drauf zeigen. Ja, ich bin jetzt hier gerade so. Und bei der Change-Kurve, die ist abgeleitet aus dieser Trauerkurve, Kübler-Ross, dann erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du da drauf gekommen, beziehungsweise wo setzt du das ein?
Also die würde ja quasi so aussehen, ich habe es mal kurz schnell aufgeschlagen, dass wir es auch noch mal kurz ins Bild halten können. Das ist ja im Grunde auch ein Klassiker. Genau. Das ist ja auch im Grunde ein Klassiker, der in der Change-Literatur, die auch immer wieder verwendet wird. Ja. Da finde ich einen wichtigen Aspekt. Es ist für mich erstmal nur eine Orientierung und nur eine Landkarte. Das heißt nicht, dass die Phasen alle so stringent so ablaufen, aber aus meiner Erfahrung ist das hilfreich zur Eigenverortung. Und wenn wir uns diese Karte angucken, dann startet das ja quasi mit, ich habe es ja im Buch entlang der Heldenreise mit dem Ruf der Veränderung genannt, und das löst aus meiner Perspektive schon einen kleinen, ich sag's mal wirklich auch so stark, eine kleine existenzielle Krise aus, weil damit wird ja angedeutet, erstmal ist vieles gar nicht mehr so sicher, vielleicht ist da der Arbeitsplatz ist sicher, aber die Rollen, die Umgebung, die werden sich vermutlich verändern. Und das kann für einige eine größere Herausforderung darstellen als für andere. Und das ist quasi ja die erste Station auch auf dieser Change-Kurve, nämlich erstmal der Schock. Und damit verbunden vielleicht auch die Verleugnung. Dass dann, ich habe es ja vorhin auch beschrieben, dass ich ja an einem Projekt gearbeitet habe, von dem ich dann später selber betroffen war, wo wir manchmal auch drüber nachgedacht haben, kann uns das auch betreffen. Aber den Gedanken haben wir gar nicht gewagt, so auszubuchstabieren. Und das ist so ein prägnanter oder ein wesentlicher Moment, dass viele dann das erstmal gar nicht so an sich ranlassen und denken, ach, das wird mich ja vielleicht gar nicht betreffen. So, und mit der Zeit, wenn dann vielleicht einige Informationen stärker durchsickern, was verändert wird, welche Bereiche das betrifft, so, dann entsteht auch eine starke Frustration darüber und häufig auch ein Widerstand, weil die Beteiligten häufig ja selber gar nicht befragt wurden. Und das dauert dann eine Phase. Und da halte ich es für wichtig, auch in dieser Phase, ja, Begleitung zu suchen. Mein Buch wäre ein Vorschlag, ein Coaching, andere therapeutische Begleitungen sind dort auch wichtig und relevant, um dann wieder zu gucken, wie kann ich dann eigentlich einen neuen Zugang jetzt zu dieser Situation, also raus aus dieser Wut, raus oder nicht raus, sondern erstmal diese Wut und diese Frustration und das, was da quasi auch zu auch passiert, ja, lernen anzunehmen und zu akzeptieren, was meistens nicht so ein einfacher Prozess ist, was einfach ein Prozess ist, der dauert, der sich auch sättigen muss. Und dann gibt's ja diesen Teil auf der Change-Kurve, wo es dann auch wieder ein bisschen aufwärts geht, wo dann mit der Zeit diese Themen sich auch sättigen und auch sacken und wo dann auch klarer wird vielleicht, wo geht's jetzt eigentlich für mich hin, in was für eine Abteilung geht es, was für eine neue Rolle wartet dort auf mich oder was kann ich auch an Kompetenzen aus meiner alten Rolle noch mit übernehmen. Und damit ist dann sozusagen so ein neuer Weg auch beschritten. Das beschreibt so die Kurve so aus meiner Perspektive.
Spannend. Lass uns doch mal gucken, also wenn du hast gesagt, du hast auch über, oder ich spreche mal gerne mit meinen Gästen hier auch mal über das Thema Zukunft. Du kriegst natürlich auch über deine praktische Arbeit mit und wahrscheinlich ist auch über das Feedback von dem Buch. Wir sind ja gerade in der Tonne von Change-Prozessen und also das heißt, also du hast eben so gesagt, so in Corona ging das ja irgendwie, also es ging ja schon eigentlich schon vorher los, sondern man war es vielleicht einfach ein bisschen weniger drastisch. Jetzt ist es mit Corona und seitdem ja eigentlich mit allem, was passiert, kommen Organisationen ja von einer Krise in die nächste. Das heißt, diese Veränderung ist ja eigentlich eher das neue Normal, ne, eigentlich. Wenn du jetzt mal, und ich weiß, das kann man natürlich nicht genau vorhersagen, aber mit mir mal so in die Zukunft reist, mal sozusagen einen kleinen Bericht für uns beide in die Zukunft schreibst, wenn wir uns in 5 Jahren wieder unterhalten würden, was glaubst du, wie hat sich sozusagen die Veränderungs- oder Veränderungsskills, haben die sich dann verändert? Sind wir Menschen, einfach bleiben wir gleich und Veränderungen kann man nicht trainieren? Was glaubst du, wie sieht die Veränderungsfähigkeit von uns in Zukunft aus?
Na, das sind jetzt ja mehrere Fragen sozusagen. Einer spricht ja quasi so auf so ein Kompetenzfeld an. Wie sehen quasi Kompetenzen aus, um sich gut verändern zu können? Und die andere Frage oder die Eingangsfrage war ja so ein bisschen, wie sieht Veränderung vielleicht auch in 5 Jahren aus? Oder wie sieht so ein Zukunftsbild aus? Ne? Hattest du ja so von Corona ausgehend auch beschrieben. Wenn ich da jetzt mal so andocke, würde ich fast eher sagen, also ich wäre so gerne, oder ich bin generell ein optimistischer und positiver Mensch. Wenn ich jetzt aber auch gerade gucke, was passiert in Organisationen, was passiert auch in der politischen Landschaft, gibt es sehr viel Bedarf an Transformation. Aber die Art und Weise, wie die vollzogen wird, ist fast eher ein bisschen, wie soll ich sagen, sind eher Schritte zurück. Mhm. Vor ein paar Jahren war es noch sehr angesagt in Unternehmen auch vielleicht nach anderen Zusammenarbeitsmodellen zu arbeiten. Es gab auch sehr viele Initiativen zum Thema New Work, wo es ja auch darum geht, wie können wir besser miteinander arbeiten. Und das fährt zunehmend zurück und wir haben eher einen starken Trend, wo es mehr um Optimierung, Rationalisierung oder Performance-Kultur ist, jetzt auch wieder so ein größerer Begriff. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir die Begleitung von Transformation und vielleicht auch so ein größerer Schritt zu einer anderen Form von Zusammenarbeit oder Innovation gerade eher so ein bisschen zurückgefahren wird. Und das halte ich für einen wesentlichen Punkt, der unsere Zeit gerade so ein bisschen auch ausmacht. Wenn ich mal auch gerade gucke, was so politisch passiert, was da an Initiativen zurückgefahren wird, scheint das Thema gerade nicht so groß zu sein. Oder wenn ich jetzt auch Richtung Volkswagen gucke, da stehen ja auch sehr, sehr große Umstrukturierungen an. Und da bin ich mir häufig unsicher, ob das dann auch alles gut und adäquat begleitet wird. Deswegen, du sprachst von Kompetenzen gesprochen, so etwas wie Resilienz oder Umgang mit Krisen halte ich für eine wesentliche Kompetenz. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt mal in so einen Kurs gehe und dann so ein Set an Kompetenzen lerne und dann damit umgehen kann, sondern es ist immer wieder letztlich auch die Fähigkeit und die Fertigkeit, wenn ich in einer Krise, wenn ich in einer herausfordernden Situation bin, wie kann ich für mich einen Weg finden, damit einerseits gut umzugehen, mit mir gut umzugehen und andererseits auch, wie kann ich einen Weg finden, Schritte da vielleicht auch rauszumachen, was beides sich so ein bisschen auch bedingt. So würde ich das jetzt so formulieren.
Könnte man vielleicht sogar sagen, dass wir, wenn wir sozusagen mal jetzt rausgezoomt auf die Heldenreise gucken, dass wir sozusagen du beschreibst quasi Heldenreisen innerhalb einer großen Heldenreise, sind wir gerade so vielleicht sogar im Bereich der Weigerung.
So ein bisschen, das würde ich annehmen. Ja. Wir sind in diesem Bereich der Weigerung. Ich würde das jetzt auch gar nicht zu sehr individualisieren sozusagen, sondern wir sind so, das ist so der Punkt, wo wir sind. Und so die Phase oder so der Moment des Aufbruches, den bräuchte es irgendwie so. Also zum Aufbruch gehört natürlich auch, dass so ein Zukunftsbild klarer wird. Die Zukunftsbilder, die gemalt werden, sind ja eher nur noch weniger von allem. Ne? Mhm. Weniger Sozialstaat, weniger Werke, beispielsweise bei Volkswagen oder was ich jetzt vor kurzem auch bei der Deutschen Bahn gehört hatte, weniger Change Management, da soll eine ganze Change Management Abteilung geschlossen werden. So, das sind so Signale, ja, wo die Organisation auf so ganz starke Kernfunktion sozusagen beschränkt wird und wo die Beteiligten und Mitarbeiter dem eigentlich eher stark ausgeliefert werden.
Das heißt, wir warten also alle auf den großen Mentor, unser Obi-Wan, der uns alle quasi auf unsere weiteren Heldenreise begleitet.
Ja, den Gedanken kann ich gut nachvollziehen, aber ich glaube, jeder braucht seinen eigenen individuellen Mentor. So eine große Figur halte ich da nicht so für gut, sondern wenn an vielen kleinen Stellschrauben etwas gemacht wird, dann kann daraus auch eine Bewegung entstehen. Und ich glaube, ich halte es dafür wichtig, immer noch auch zu betonen, dass das individuelle Wege sind und dass es da eher darum geht, dass jeder seinen eigenen Zugang seinen eigenen Weg, seine eigene Strategie und dann damit auch seine eigenen Mentoren auf dem Weg findet.
Aber wichtigste, don't panic. Ja, das neue Buch von Jörg Leupold, der Reiseführer durch das Change Chaos, erschienen im Fahlen Verlag, kostet 24,90, glaube ich, oder sowas. 24,90, genau.
Ja,
wie bei dem guten Buchhandel, geht zum Buchhandel um die Ecke, kauft das Buch für euer Team am besten, direkt für alle Leute. Ich spreche mal gerne
vom Klassensatz. Es gibt auch noch ganz tolles Zusatzmaterial auf der Webseite. Da gibt es noch Canvas. Da geht es ums Aufbrechen, also aufs Losgehen. Es gibt dazu auch noch eingesprochene Imaginationsreisen, die das Ganze noch unterstützen. Also es ist ein kleines Paket sozusagen, was ich dann damit anbiete, was sich auch noch digital verlängert.
Sehr schön. Jörg, ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit deinem Buch. Viel Transformation. Wir brauchen das mehr. Wir brauchen nicht den Rückschritt. Wir brauchen den Fortschritt. Wir brauchen den Mut, auf die Heldenreise zu gehen, ja, und uns da durchzukämpfen. Ja, wir brauchen aber auch, das ist ja auch auf der Heldenreise, wir brauchen unsere Verbündeten, die Gefährten. Ja, das heißt also, wenn ihr das jetzt hört und erkennt euch hier wieder, also A, könnt ihr uns natürlich so irgendwie dick hier anquatschen, aber ihr könnt auch bei euch im Team sprechen, ihr könnt mit Verwandten, Bekannten sprechen. Wie gesagt, sowas wie die Heldenreise, so eine Roadmap ist mal ganz gut, um selber mal mit dem Finger drauf zu zeigen, wo man gerade steht. Jörg, viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Keep me posted, wie es läuft. Und wie gesagt, wenn euch das hier gefallen hat, dann gibt es einen Daumen hoch, empfehlt uns weiter, schickt den Link zum Podcast an alle eure Freunde oder Bekannte. Und in diesem Sinne, don't panic. Ja, alles wird gut. Ja, ihr müsst euch nur auf die Heldenreise machen.
Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.